14. Kapitel des ersten Buches Mose, da finden wir den ersten richtigen Krieg, von dem die Bibel berichtet. Tatsächlich verbünden sich hier mehrere Könige mit ihren Königreichen, um sich gegen andere Königtümer zu erheben. Und es kommt zu einer Reihe von großen und verheerenden Schlachten. Ein furchtbares Gemetzel. Ganze Städte werden platt gemacht und geplündert und all die Beute mitgenommen. Und weil Lot, der Neffe Abrams, in Sodom lebte und Sodom nun eine dieser Städte war, die völlig vernichtet wurde von dem Heer eines Königs mit dem Namen Kador Laomer und seinen Verbündeten, weil Sodom geplündert wurde, befindet sich auch Lot und seine Familie unter der Kriegsbeute, die jetzt gerade auf dem Weg ist mit den fremden Königen zurück nach Mesopotamien, in weite Ferne, in Gefangenschaft, vielleicht in Sklaverei. Und hier beginnt eine kleine Heldengeschichte. Abram ist eigentlich unbeteiligt. Doch er erfährt von dem Krieg. Und er erfährt von seinem Neffen Lot, der gefangen genommen wurde. Und aus Liebe zur Not macht er sich auf mit einem kleinen Heer von nur 318 Männern und ein paar Verbündeten. Und wie durch ein Wunder besiegt er tatsächlich diese Übermacht der Feinde, die eine große Schneise durch das ganze Gebiet geschlagen haben und ein Reich nach dem anderen erobert haben. Aber er besiegt sie und befreit alle Gefangenen und erobert die ganze Beute zurück. Was für ein Triumph. Ein unglaublicher Sieg und eine unglaubliche Liebestat, die Abram hier beweist. Die Geschichte, sie ist recht verwirrend mit all den verschiedenen Namen dieser Könige und all den Orten der Völker, die besiegt wurden. Doch dieser Krieg, in dem Abram verwickelt wurde, er war eine Prüfung der Liebe, die aus dem Glauben erwächst. Wahrer Glaube, er bringt Liebe hervor. Und als er Lot, seinen Neffen, in solch einer Notlage sah, da drängte ihn die Liebe zur Tat. Und das finden wir verbunden im Glauben. Die Liebe ist verbunden mit dem Glauben. Abram beweist seinen Glauben an Gott darin, dass er seinen Nächsten, und in diesem Fall war es Lot, aufopfernd und tätig liebt und ihm nachgeht und befreit. Doch am Ende dieses Kapitels, 1. Mose 14, da kommt es noch zu einer weiteren Begegnung, die für sich eine von besonderer Bedeutung ist. In dem Treffen mit den Königen von Sodom und Salem im Königstal, da erfährt Abram eine erneute Prüfung des Glaubens. Ich habe es genannt die Königsprüfung. Und wir lesen im Wort Gottes, was sich hier zugetragen hat. 1. Mose Kapitel 14, die Verse 17 bis 24. Und als er zurückkehrte, das ist Abram, nachdem er Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus, ihm entgegen, in das Tal Schave, das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abram von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sagte zu Abram, gib mir die Seelen, die habe aber nimm für dich. Da sagte Abram zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat, wenn ich vom Faden bis zum Schurim, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abram reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Aner, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Nach dieser großen Schlacht, nach diesem großen Kampf, kommt es also noch einmal zu einer bemerkenswerten Begegnung. Und zunächst erfahren wir von einer besonderen Person, das ist der erste Punkt, eine besondere Person, Melchisedek. Obwohl das 14. Kapitel viele verschiedene Könige mit ihren Reichen aufzählt, von diesem König haben wir bis hierhin noch gar nichts gehört. Melchisedek. Aber als Abraham von seinem siegreichen Kampf gegen die Bedränger zurückkehrt, da trifft er, etwas südöstlich von Jerusalem im Königstal, auf diesen Mann Melchisedek. Und sowohl die jüdischen als auch die christlichen Ausleger, die sind sich alle einig, dieser Melchisedek ist eine besondere Person. Und diese Begegnung zwischen Melchisedek und Abraham, da steckt etwas dahinter. Wir finden im Wort Gottes aber nur recht wenig über diesen Mann Melchisedek. Es gab einmal einen König, der wollte gerne einmal ausprobieren, wie es ist, priesterliche Ämter auszuführen. In 2. Chronik 26, da lesen wir von dem König Usia von Juda. Und da heißt es, und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte, und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Und die Priester, die im Tempel waren, sie warnten ihn, und sie sagten zu ihm, es steht dir nicht zu, hier hineinzukommen. Es steht dir nicht zu, diesen Dienst zu verrichten. Und plötzlich brach Aussatz auf seiner Stirn aus, und er wurde aus dem Haus Gottes hinausgetrieben. Es steht dir nicht zu, König und Priester zu sein. Ja, es war streng verboten. Aber in Sacharja 6, da wird ein Retter von Gott versprochen. Der wird beide Ämter in sich vereinen. Er wird ein König sein, der gerecht herrschen wird, und er wird ein Priester sein. Und deswegen sollten sie als Hinweis auf diesen Retter, auf diesen Messias, sollten sie eine Krone in das Heiligtum des Tempels legen. Als Erinnerung. Er wird ein König sein, der gerecht herrschen wird, aber er wird auch ein Priester sein, der das Haus des Herrn bauen wird und Frieden schaffen wird. Das prophezeit der Prophet Sacharja. Und im Psalm 110, da schreibt König David, Spruch des Herrn für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Es ist also ein Ausspruch von Gott, Jahwe, an den Herrn von David. Nun, wer ist Davids Herr? David war doch König. Wer ist denn sein Herr? Nun, es war der, an den er glaubte, nämlich der versprochene Messias, der Retter von Gott, der als ewiger König regieren wird, wie es auch dem David versprochen war, dass einer seiner Nachkommen dieser Messias ist, dieser Retter. Und von diesem König heißt es dann, ein paar Verse später im Psalm 110, geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dieser Psalm bestätigt also zum einen, dass Melchisedek wirklich von Gott als Priester eingesetzt war. Denn auch der Christus, er wird von Gott eingesetzt nach der Weise Melchisedeks. Aber es zeigt auch, dass dieses doppelte Amt Melchisedeks in noch größerer Form erfüllt wird von Davids Herrn, von Jesus Christus, dem versprochenen Retter. Er wird der sein, der sowohl König ist, der sitzt zur Rechten Gottes, dem alle Feinde zum Schemel der Füße werden, und der Priester ist in Ewigkeit. Melchisedek ist also eine Art Vorbild, ein Vorschatten auf Jesus Christus hin. Jesus ist nämlich wahrhaftig der König der Gerechtigkeit. Und er regiert über die Gerechtigkeit, weil sich an ihm misst, was überhaupt gerecht ist. Wir haben gerade in Psalm 119 gelesen, dass Gottes Gesetz Wahrheit ist, dass in ihm Gerechtigkeit ist. Und ja, nicht ein Mensch kann selbst bestimmen, was gut und böse ist, was gerecht und ungerecht ist, sondern Gott selbst ist der Maßstab. Und er hat sich offenbart in seinem Wort und er hat sich offenbart in Jesus Christus. Gott ist Mensch geworden und er ist der König der Gerechtigkeit. Sein Urteil ist gerecht. An ihm misst sich Gerechtigkeit. Doch er ist auch König der Gerechtigkeit, weil er selbst Gerechtigkeit tut. Er ist nämlich der Gerechte, schreibt der Apostel Johannes in seinen Briefen. Jesus ist der Gerechte. Er hat keine Sünde getan, kein falsches Wort ist aus seinem Mund hervorgekommen, kein vorschnelles Urteil, keine unpassende Bemerkung, nicht einmal ein unreiner Gedanke oder auch nur irgendwie ein falsches Motiv in seinem Herzen. Uns geht es ja so, manchmal tun wir vielleicht sogar etwas, was richtig ist, aber wir tun es aus den falschen Motiven. Gott ist der Herzenskenner aller. Aber Jesus, er war vollkommen gerecht. Nicht eine einzige Sünde in seinem Leben. Er ist gerecht. Und er ist der König der Gerechtigkeit. Nicht nur, weil sich an ihm Gerechtigkeit misst und weil er die Gerechtigkeit getan hat, sondern weil er Gerechtigkeit stellvertretend für sein Volk erfüllt hat. Er ist der, der gerecht sprechen kann. Er ist der, der rechtfertigt. Er erklärt für gerecht, weil er selbst in seinem Leben und Sterben die Gerechtigkeit als ein Stellvertreter erfüllt hat. Ein König, der vor sein Volk tritt und sagt, ich erfülle das, was mein Volk schuldig ist. Er ist der König der Gerechtigkeit. Und er ist auferstanden aus den Toten und er schenkt jedem Gerechtigkeit, der im Glauben mit diesem König Jesus, diesem König der Gerechtigkeit verbunden ist. Jesus schenkt Gerechtigkeit. Und Jesus ist Priester des Höchsten. Er ist es, der durch sein Opfer am Kreuz Menschen mit Gott versöhnt. Es ist nicht nur ein gerichtliches Urteil, dass wir vor der Strafe geschützt werden, bewahrt werden und irgendwo isoliert überleben dürfen. Er versöhnt uns mit Gott. Er schenkt uns Gemeinschaft mit Gott, dem Höchsten. Eine heilige und friedvolle Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und darum schreibt Paulus, Jesus ist unser Friede. Er schenkt Frieden, weil er der wahre hohe Priester ist, der sein Volk mit Gott versöhnt. Er ist König der Gerechtigkeit und er ist der Priester des Friedens. Und wisst ihr, es gibt keinen echten Frieden, der nicht auf Gerechtigkeit basiert. Darum ist es so wichtig, dass Jesus beides ist. Er ist der, der Gerechtigkeit erfüllt und darum auch Frieden schenken kann. Jesus ist der König der Gerechtigkeit und der Priester des Friedens. Er hat Gerechtigkeit erfüllt, er hat Frieden gebracht und nun herrscht er auch über diesen Frieden. Es gibt keine billige Gnade bei Jesus. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dass er deine Sünden vergeben hat am Kreuz von Golgatha, wenn du weißt, all meine Schuld ist abgetragen, Jesus ist mein Retter, dann achte genau darauf. Es bedeutet auch, Jesus ist dein König. Jesus ist dein Herr. Er hat Autorität über dein Leben. Es gibt keinen, der gerettet ist, der nicht Jesus auch zu seinem König hat. Und wenn Jesus dein Retter ist, dann ist er auch dein Herr und du schuldest ihm dankbaren Gehorsam. Ja, er, dein König, regiert über dein Leben und er schützt auch die Seinen. Das ist unsere Heilsgewissheit. Jesus ist unser König. Das ist unsere einzige Heilsgewissheit. Jesus ist unser König. Er weiß, uns zu schützen. Er bewahrt den Frieden in Ewigkeit für die Seinen, auf dass uns nichts, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf, wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Diese geheimnisvolle Erscheinung von Melchisedek, der einfach aufkommt, so ganz plötzlich. Sie soll uns erinnern an Jesus. Tatsächlich schreibt der Hebräerbrief darüber noch, dass diese Erscheinung so geheimnisvoll ist. In Hebräer 7, Vers 3 heißt es über Melchisedek, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Wir lesen gar nichts von den Vorfahren Melchisedeks. und auch nicht von seinen Nachfolgern. Wir lesen nicht von seinem Geburtstag, noch von seinem Todestag. Obwohl das erste Buch Mose so ein großes Interesse an Geschlechtsregistern hat und wie alt sie geworden sind und mit welchem Alter sie welchen Sohn bekommen haben. Aber hier von Melchisedek erfahren wir gar nichts. Wir wissen nicht, von welchem der Söhne Noahs er gekommen ist und so weiter. Die Bibel schweigt bewusst darüber. Aber das heißt nicht, dass Melchisedek kein richtiger Mensch war oder dass er irgendwie schon eine Menschwerdung Jesu vor Bethlehem gab. Nein, Melchisedek war ein normaler Mensch. Aber in dieser Auslassung, diesem geheimnisvollen, etwas mysteriösen Auftreten, dass der Geist Gottes sonst nichts weiter angibt über diesen Melchisedek, dadurch deutet der Geist darauf hin, dass es ein wahres Priestertum gibt, außerhalb des Priestertums von Aaron und den Leviten. Nämlich ein ewiges Priestertum. Und nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Völker. Und Melchisedek ist eine Erinnerung daran. Darum weist der Hebräerbriefschreiber darauf hin. Aber das, worauf Melchisedek bloß hinweist, es erfüllt sich in Jesus. Jesus hat keinen Vorgänger noch Nachfolger in seinem Amt. Auch nicht der Papst. Er ist es, der sowohl König und Priester ist für alle Ewigkeiten. Und nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Gläubigen aus allen Nationen. Jesus erfüllt es. Und er hat keinen Anfang, was seine göttliche Natur entspricht. Er ist gezeugt, aber nicht geschaffen. Und er hat in seinem Auferstehungsleib als König und Priester kein Ende. Er wird nicht mehr sterben. Das heißt im Hebräerbrief, daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Sein Amt hat kein Ende, weil er kein Ende hat. Und darum kann er völlig retten, nicht nur für eine Zeit lang. Jesus ist der König der Gerechtigkeit und des Friedens, der ewige Priester für alle, die an Gott den Höchsten glauben. Bist du diesem Jesus begegnet? Ist er dein König und ist er dein Priester? Hast du erfahren, was es heißt, durch Jesus Gott dem Höchsten zu nahen? Nun lies sein Wort. Höre auf sein Wort und sprich zu ihm im Gebet. Das ist die Weise, wie Gott versprochen hat, dass er uns begegnet. So ähnlich wie hier Melchisedek dem Abraham begegnet im Königstal. Da, wo wir sein Wort lesen und studieren und darüber nachdenken und im Gebet zu Gott sprechen, da begegnet er uns. Da zeigt er sich uns als König der Gerechtigkeit und als Priester des Friedens. Und wir finden hier noch einen zweiten Punkt, eine besondere Prüfung. Warum kommt es überhaupt zu dieser etwas merkwürdigen Begegnung im Königstal? Irgendwie ist doch eigentlich schon so, das große Abenteuer, die große Aufruhr ist doch schon vorbei. Nun, es ist, wie auch schon in den Kapiteln zuvor, erneut eine besondere Prüfung des Glaubens im Leben von Abraham. Ja, Abrahams Glaube wird neu geprüft, und zwar in all den verschiedenen Situationen, in denen er sich befindet. Und hier ist es die Prüfung in Zeiten des Erfolgs. Oft erkennen wir eine Situation als Glaubensprüfung, wenn es uns schlecht geht, oder? Wenn wir Mangel leiden, wenn die Not groß ist, entweder von uns oder von unseren Lieben. Doch leicht übersehen wir die Königsprüfung. Nämlich die Prüfung, wenn wir großen Erfolg haben, wenn die Könige dieser Welt uns schmeicheln, wenn es uns scheinbar so gut geht. Tatsächlich hat mal eine Umfrage ergeben, diese bekannte Frage, warum lässt Gott Leid zu? diejenigen, die tatsächlich leiden, ein Großteil fragt erst recht nach Gott. Aber diejenigen, die diese Frage stellen, sind die, denen es gut geht, um zu sagen, es kann ja keinen Gott geben. Warum lässt Gott Leid zu? Mir geht es so gut, aber ich sehe bei anderen Leid, dann kann es doch keinen Gott geben. Nun, es ist eine Prüfung des Glaubens. Wie stehen wir zu Gott, wenn es uns gut geht? Wenn wir Erfolg haben? Abraham kehrt zurück als ein heldenhafter Befreier des Landes, als ein triumphaler Retter. Und er nun zieht sogar ein König, der König von Sodom, ihm entgegen. Als Abraham mit seiner Beute zurückkehrt, ein königlicher Empfang im Königstal. Das macht sich gut für das Image. Und genau das ist die Situation, wo wir Menschen am leichtesten fallen. Man nennt es manchmal, wenn man von dem Berg heruntersteigt in das Tal. Wo wir Menschen am leichtesten fallen, wo wir denken, der Krieg ist vorbei. Ich habe den Kampf siegreich beendet. Ich kann meine Waffen ablegen, ich gehe zurück ins Tal und genau da werde ich schwach. Erinnert ihr euch an Noah? Erinnert ihr euch an Gideon? Es gibt so viele Beweise in der Bibel, so viele Belege, wo gerade mächtige Männer Gottes, die Großes erreicht haben für Gott, die Siege errungen haben, gerade zu der Zeit nach dem Erfolg fallen. Wir haben gerade gelesen von dem König Usia. Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig und er handelte verderblich. Als er mächtig geworden war. Die hohen Siege, sowohl im irdischen wie auch im geistlichen, sind die größten Prüfungen, ja die Königsprüfungen des Glaubens. Und darum ist es eine besondere Gnade Gottes. Und so müssen wir diese Begegnung verstehen. Es ist eine besondere Gnade Gottes, dass in dem Moment, als der König von Sodom Abraham im Königstal trifft, in dem Moment auch der König von Salem hervortritt und Abraham segnet. Gott steht Abraham in dieser Prüfung hilfreich und herzlich bei, sodass Abraham seinen Glauben in vorbildlicher Weise bestätigen darf in dieser Zeit seines Erfolgs und in dieser Zeit großer Gefahr. Was lernen wir hier von Abraham? Zwei hilfreiche, ganz praktische Lehren sehen wir hier, auf die wir auch achten sollten in diesen besonderen Prüfungen in Zeiten des Erfolgs. Zum einen erkenne und bestätige deine eigene Bedürftigkeit. Melchisedek, was macht er? Er bringt Brot und Wein heraus. Er beschenkt Abraham mit Speise und Trank. Nun, hatte Abraham das nötig? Abraham hätte sagen können, ach, danke, aber ich habe gerade solch eine reiche Beute erhalten. Ich habe Brot und Wein genug. Mittlerweile, ich trinke auch nur noch die Südhänge aus Frankreich. Also irgendwie, nee, das Weizenbrot, das ich habe umgestellt, ich esse nur noch Dinkel. Ich habe genug. Ich brauche deine Gaben nicht. Ich kann dich einladen, wenn du willst. Doch so redet Abraham nicht. Er nimmt Brot und Wein aus den Händen dieses Königs. Und egal wie groß seine Erfolge sind, der Glaube misst sich daran, wie du über andere denkst und wie du auch mit anderen umgehst. Wie du die Gaben und die Taten der anderen beurteilen kannst. In Zeiten großer Siege, da kommt so schnell dieses Gefühl auf, ich und ich allein. Wenn es klappen soll, dann muss es von mir kommen, dann muss ich es selbst machen. Die Gaben aller anderen genügen mir nicht, ich brauche keine Hilfe, ich kann alles für mich selber sorgen. Ein Kritikgeist macht sich breit. Bei allen anderen finde ich Fehler. Alle anderen sind irgendwie, kommen zu kurz. Ein Zeichen dafür, dass du Erfolge in wahrhaftem Glauben erringen kannst. Ist, dass du nicht denkst, dass du selbst der größte Sieger und der einsame Held bist. Und das zeigt sich oftmals an deiner Dankbarkeit gegenüber den schwachen Gaben deiner Nächsten. Wie demütig und dankbar du die Gaben und Hilfen anderer schätzen kannst und annehmen kannst. Wer bei anderen nichts Gutes findet und nur seine eigenen Werke positiv bewerten kann, der ernährt sich nur von seiner eigenen Beute, aber nicht von dem Beitrag anderer. Und das ist eine Gefahr auch für uns Christen. Denn manchmal versteckt sich der Hochmut auch in einem frommen Gewand. Melchisedek, das ist sehr nett, aber ich kann deine Gaben nicht annehmen. Dazu bin ich einfach zu bescheiden. Ein Bruder klagte neulich, es sei so schwer, einem Christen ein Geschenk zu machen, sagte er. Und wir müssen uns fragen, ist das Demut oder ist das versteckter Hochmut? Abraham nimmt Brot und Wein an aus den Händen Melchisedeks. Er stärkt sich, er erquickt sich dankbar an den Gaben dieses Glaubensbruders. Natürlich können wir in diesen Gaben auch ein Bild auf die höchsten Gaben sehen. Brot und Wein als Hinweis auf den Leib und das Blut, welches Jesus hingegeben hat. Ja, auch unser König der Gerechtigkeit, er kommt uns mit Brot und Wein entgegen, wenn wir das Abendmahl feiern. Und wir werden daran geführt, unsere Abhängigkeit von Christus zu sehen, wie sehr wir ihn brauchen. Aber auch unsere Verbundenheit mit den Glaubensgeschwistern. Wenn wir alle von einem Brot nehmen und aus einem Kelch trinken, indem wir alle verbunden sind mit dem einen Leib. Ja, es ist ein Bild für Gemeinschaft, Verbundenheit. Und Abraham, er nimmt dankbar die Gaben Melchisedeks an und ist mit ihm verbunden. Im Orient bedeutet gemeinsames Essen immer auch Gemeinschaft, Verbundenheit. Abraham ist nicht der einsame Held, sondern er weiß, Gemeinschaft zu schätzen und dankbar die Gaben, die kleinen Gaben anderer aufzunehmen, anzunehmen. Und außerdem lässt Abraham sich von Melchisedek segnen. Es sind nicht nur die natürlichen Güter und Hilfen, an die Abraham sich erfreut. Er lässt sich segnen. Melchisedek kommt mit Brot und Wein und das Erste, was er sagt, ist, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, es ist aber unwidersprechlich so, dass der Geringere von dem Höhergestellten gesegnet wird. Oh, dabei ist doch Abraham der große Mann Gottes, der Glaubensheld, der eine, der von Gott persönlich aus Ur herausgeführt wurde, der eine, dem Gott das ganze Land Kanaan, übrigens inklusive Jerusalem und dem Königstal, versprochen hat. Melchisedek, wer bist denn du, dass du mich segnen willst? Frag doch lieber, ob ich dich segnen soll. Ich bin hier der geistlich erfahrene Mann Gottes. Mir hat Gott sich geoffenbart. Ich habe einen mächtigen Kampf für den Herrn gefochten. Ich habe die Verheißung erhalten, dass in mir alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Nun, wenn du lieb fragst, kann ich dich segnen. Aber von dir brauche ich keinen Segen. Abraham lässt sich segnen. Er beugt sich vor Melchisedek, um gesegnet zu werden. Vor diesem geheimnisvollen, unbekannten Priesterkönig neigt Abraham sich, um Segen zu empfangen. Das hat er nicht häufig erlebt in seinem Leben. Aber in diesem Moment, gerade nach solch einem großen Sieg, beugt er sich und ist in der Lage zu erkennen, ich brauche Segen. Es ist eine Versuchung, eine Herausforderung vieler Männer Gottes, die lange tätig waren im Dienst für den Herrn. Pastoren oder Missionare oder Prediger. Und sie blicken zurück auf ein Leben voller geistlicher Erfolge, voller Siege, voller Menschen, die sich bekehrt haben, wie das Reich Gottes ausgeweitet wurde. Aber sie kommen zurück in eine Ortsgemeinde und sie sind es gewohnt, dass der Segen immer von ihnen ausging. Aber haben es verlernt, demütig die Segnungen anderer annehmen zu können. Doch Abraham dachte nicht hoch von sich selbst. Er ließ sich segnen von Melchisedek. Er empfing und er bestätigte diesen Segen. Und Abraham, er beugte sich sogar noch tiefer. Er bekannte, dass er ein Sünder ist. Denn Melchisedek war ein Priester. Wozu brauchen wir einen Priester? Damit er vor Gott für Sünder eintritt. Priester ist ein Mittleramt zwischen Gott und dem Menschen. Das macht ein Priester aus. Und Abraham, er erkennt Melchisedek als Priester an. Und damit bekennt er sich selbst als Sünder, der Gnade nötig hat. Erkennst du deine Schwachheit, deine Bedürftigkeit, deine Sünde in Zeiten großen Erfolgs? Da, wo scheinbar alles glatt läuft, da, wo du dich so heilig fühlst wie noch nie zuvor, sind das Momente, wo du trotzdem weißt, wie sehr du mangelst und wie sehr immer noch Sünde in deinem Leben ist, dass du einen Priester brauchst, dass du Jesus brauchst, der dich mit Gott versöhnt. Ja, Jesus ist unser Priester, der uns Frieden schenkt. Und auch Abraham brauchte Gnade. Er forderte nicht Lohn, er brauchte Gnade, die allein Frieden mit Gott schenkt. Selbst in Zeiten großer Dienste und großer Werke. Es ist allein aus Gnade. Und Melchisedek erinnert Abraham an Gnade. Abraham, was du brauchst, ist Gnade. Du brauchst Segen von Gott aus Gnade. Und die Begegnung hilft Abraham, nicht hoch von sich zu denken, sondern daran erinnert zu werden, was er wirklich nötig hat. Oh, wir sollten beten in Zeiten großen Erfolgs für Männer wie Melchisedek, die Gott uns schickt, um unser Herz richtig auszurichten. Nicht das Lob dieser Welt, nicht die Reichtümer, nicht die Unabhängigkeit, sondern Vergebung für Sünden durch einen wahren Priester, Segnungen von Gott durch Menschen und Hilfen und Gaben des Nächsten. Abraham nimmt das alles an, weil er weiß, ich bin bedürftig. Ich bin schwach in mir selbst. Ich brauche Hilfe. Und eine zweite Lehre, die wir hier erkennen, ist, bekenne und bestätige die Ehre Gottes. Das ist die andere Seite davon, die eigene Bedürftigkeit zu erkennen, aber dann auch die Ehre Gottes zu bekennen und zu bestätigen. Melchisedeks Segen ist eine wunderbare Hilfe. Denn in dem Segen wird Abraham direkt auf Gott hingewiesen. Er wird daran erinnert, dass aller Segen letztendlich von Gott allein kommt und auch aller Erfolg nur die Hilfe Gottes ist. Hört einmal, was er sagt. Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Nachdem Abraham den Segen von Gott zugesprochen bekommt, preist er Gott dafür, dass er Abrahams Feinde besiegt hat. Melchisedek, er preist Gott, dass Gott gesiegt hat. Kannst du dir vorstellen, was dir für Gedanken kommen, wenn jemand so über deine Erfolge betet? Danke Gott, dass du allein, Bruder, sowieso all das geschenkt hast. Erfolg auf der Arbeit oder Kraft für den Dienst oder geistliche Frucht, Bekehrungen, große Erfolge, eine gute finanzielle Grundlage und so weiter. Danke Gott, dass du das getan hast. Und dir kommen vielleicht Gedanken, also was? Also ich habe doch irgendwie auch noch meinen Teil dazu beigetragen. Hallo? Ja, das klingt ja so, als wäre das irgendwie ein Kinderspiel gewesen. Als wäre das so ein Selbstläufer. Könntest du nicht wenigstens erwähnen, dass es dann meine Hand war, die dann auch geschlagen hat oder so? Nein, dieser Priester errichtet Abrams Sinn auf Gott und auf seine Macht und auf die Ehre Gottes. Auf die Herrlichkeit und auf das Wirken von Gott. Und irgendwie bleibt kein Ruhm für Abram übrig. Und wie reagiert Abram? Er wird nicht verärgert, sondern er bekennt und bestätigt die Ehre Gottes genau in diesem Moment. Er rühmt Gott. Er hebt seine Hand zum Schwur und er rühmt Gott. Und dann gibt er Melchisedek den Zehnten von allem, was er erbeutet hat. Also vermutlich von den Gütern von Kador, Laoma und seinen verbündeten Königen. Er spendet den zehnten Teil davon. Er gibt ihn an Melchisedek. Und hier sehen wir, dass die Gabe des Zehnten nicht nur eine Ordnung im Gesetz Mose war, sondern bereits ein Prinzip des Glaubens und der Anbetung vor dem Gesetz Mose. Melchisedek betet: Gesegnet sei Abram von Gott, der dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Was Melchisedek damit ausdrückt, ist: Gott gehört Himmel und Erde, weil er es geschaffen hat. Alles ist sein. Der Zehnte ist nicht ein Zeichen dafür, ja, Gott gehört auch ein kleiner Anteil davon. Irgendwie, Gott hat auch ein bisschen geholfen. Ich gebe ihm mal einen zehnten Teil, das steht dir zu, Gott. Der Zehnte, diese Abgabe, diese Spende des Zehnten ist ein Ausdruck dafür, ja Gott, dir gehört alles. Und alles ist von dir. Und alles, was ich habe, ist allein deine Gabe. Alles, was ich besitze, ist dein. Und als Zeichen dafür gebe ich dir einen Zehnten. In Dankbarkeit. Es ist eine Geste der Dankbarkeit und der Anbetung, mit der Abram ausdrückt: Melchisedek, du hast recht. Gott allein gebührt die Ehre für diesen Sieg. Gott, du hast recht. Gott, dir gebührt die Ehre. Ein Kommentator, er schreibt: Kann es sein, dass Abram dem Vorschatten auf Christus mehr gab als die meisten Christen dem wahrhaftigen Christus? Die finanzielle Spende zur Ehre Gottes an die Gemeinde ist im Neuen Testament freiwillig. Aber doch wird hingewiesen, es ist ein Beweis und ein Zeichen des Glaubens und ein Bekenntnis zur Ehre Gottes, wo ich sagen kann: All das, was ich habe, es ist nicht mein Verdienst, es ist Gnade Gottes und ihm gebührt die Ehre dafür. Und wie bei Maleachi haben es auch viele Generationen von Christen erfahren, dass Gott es segnet und er es ist, der versorgt, wenn wir ihm Ehre geben. Aber wie oft ist unser Portemonnaie ein löchriger Beutel, da wo wir versuchen, möglichst viel zu bewahren und zu horten. Abram spendet den Zehnten, um Gott anzubeten. Und gleichzeitig weigert sich Abram auch, die Ehrungen und Angebote des anderen Königs anzunehmen, des Königs von Sodom. Bera, der König von Sodom, er kommt hervor und das Erste, was er sagt, ist nicht gesegnet, sondern das Erste, was er sagt, ist: Gib mir! Durchaus bemerkenswert. Aber trotzdem scheint es so, als würde er Abram ein gutes Angebot machen. Also Bera ist wirklich so ein gewiefter Geschäftsmann. Er sagt: Gib mir die Seelen und die Habe darfst du behalten. Du behältst die Beute, ich bekomme die Menschen. Nach damaligem Gebrauch gehörte dem Sieger aber sowieso beides. Und er durfte entscheiden, was damit geschieht. Es ist daher ziemlich dreist, wie der König von Sodom hier mit Abram verhandeln will. Es geht ihm um Anteil. Gib mir. Aber ich verkleide es so, als würde ich gönnerhaft sagen: Ach, weißt du kannst die ganze Habe behalten. Ich will nur die Menschen, die mir gehören, zurückhaben. Aber Abram ist nicht wie Bera. Der König von Sodom, er schließt von sich auf andere. Ja, also wenn ich in der Position wäre, ich würde mich hier als König über das ganze Land erklären lassen. Aber Abraham ist nicht wie Bera. Er hat gar nicht im Sinn, weder die Beute noch die Menschen zu behalten. Nein, er sagt, nichts für mich. Nichts für mich. Nicht mal einen Faden oder einen Schuhriemen. Keinen Schnürsenkel will ich haben. Warum? Wäre das Unrecht? Er darf doch die Beute behalten, oder? Da ist doch nichts Falsches daran, oder? Nein, es ist nichts falsch. Etwas rechtmäßig zu erwirtschaften, Geld zu verdienen, eine Beförderung zu erhalten, eine Lohnerhöhung oder ein Zusatzboni für gute Arbeit. Da ist nichts falsch dran. Die Frage ist aber, kannst du Gott darin die Ehre geben? Kannst du Gott die Ehre geben? Und in diesem Fall wehrt Abraham entschieden ab. Nichts für mich, nein, nicht mal das Geringste will ich annehmen. Aber es gibt eine Begründung. Nicht, weil er irgendwie ein Armutsgelübde abgelegt hat oder weil er denkt, ich muss irgendwie nur in Sacktuch umhergehen, um vor Gott angenehm zu sein. Nein, er gibt die Begründung, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Abraham fürchtet, dass Bera sagen könnte, ja, Abraham gehört hier das ganze Land. Er ist wie ein König geworden. Er ist richtig reich. Er hat große Macht. Aber wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Weil ich ihm entgegenkam. Und ich ihm angeboten habe, er könne alles behalten. Ich habe Abraham reich gemacht. Doch Abraham wollte, dass erkannt wird, Gott ist es, von dem Abraham das Land und alles Gute bekommt. Und Gott hat verheißen, dass er das Land erben soll. Und dann soll kein Mensch in der Lage sein, es zu verdrehen. Ja, es ist wie eine Versuchung, schneller an das Ziel zu kommen. Ist es nicht eine passende Gelegenheit? Mir ist das ganze Land versprochen. Oh, jetzt habe ich einen großen Sieg errungen. Scheinbar sind die Türen offen. Jetzt gehört das Land mir. Ich muss nur noch zusagen. Und die einzigen Kosten, die es bringt, ist, dass Gott die Ehre geraubt wird. So wie der Teufel Jesus in der Wüste versuchte. Er zeigt ihm alle Reiche der Erde von dem Berg aus. Und alles gehört dir, Jesus, wenn du dich vor mir verbeugst. Aber Jesus wusste, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten. Ihn allein. Gottes Ehre ist nicht verhandelbar. Darum sagt Abraham in diesem Fall, nichts für mich. König von Sodom, mit dir habe ich nichts zu schaffen. Nichts für mich. Du sollst nicht sagen, ich habe Abraham reich gemacht. Eine Zeit zuvor hatte er die Reichtümer des Pharaos angenommen. Später wird er auch die Reichtümer der Philister annehmen. Aber hier in diesem Königstal, gegenüber dem König von Sodom, sagt er, nichts für mich. Er war sich sicher, hier dient es nicht zur Ehre Gottes, sondern zum Hohn, zum Spott. Und hier entscheidet sich Abraham darauf zu achten, dass sein Reichtum und Erfolg nicht der Ehre Gottes im Weg steht. Und er verzichtet lieber auf den eigenen Vorteil, als auf falsche Kompromisse mit der Gesinnung dieser Welt einzugehen. Doch, und auch das ist ein letzter Hinweis für die Ehre Gottes, Abraham macht seine Entscheidung nicht zum Maßstab für die Verehrung Gottes. Die Entscheidung und die Wege, die er im Glauben beschlossen hat, die verlangt er nicht automatisch auch von seinen Gefährten. Nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Ana, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Unser Stolz ist manchmal so verschlagen, indem wir unsere Entscheidungen und Wege von anderen fordern. Wir verzichten auf so einiges. Und wir sagen, zur Ehre Gottes will ich mich darunter beugen. Und dann kriecht der Stolz hintenrum wieder heraus und sagt, und jetzt kann ich mich über die anderen erheben und sagen, wenn ihr das nicht genauso macht, dann seid ihr nicht richtig, verehrt ihr Gott nicht richtig. Aber so geht Abraham nicht vor. Er erhebt sich selbst nicht, sondern sucht die Ehre Gottes indem er sich selbst nicht zum Maßstab macht für die anderen. Abraham bekennt und bestätigt, ja, er erhebt die Ehre Gottes, gerade in Zeiten großen Erfolgs. Da, wo er gerade geehrt werden sollte im Königstal, da erniedrigt er sich vor Melchisedek und macht Gott groß. Möge Gott uns helfen, der uns den wahrhaftigen König der Gerechtigkeit und des Friedens in Jesus Christus, der uns begegnet ist in Jesus Christus, der, dass unser Glaube bewährt und bestätigt wird. Nicht nur in Zeiten der Not, wo wir auf Gott hoffen, sondern gerade auch in Zeiten des Erfolgs, auf das sich kein Mensch rühme, aber der Herr der Herrlichkeit erhaben sei über alles.